Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die Corona-Inzidenzen in Deutschland steigen wieder und in einigen Regionen unseres Landes werden auch die Krankenhausbetten knapp. Das ist vor allen Dingen übrigens dort, wo nur wenige oder weniger Menschen als anderswo geimpft sind. Diese klaren und recht einfachen Zusammenhänge werden in der öffentlichen Debatte und im öffentlichen Diskurs allerdings teilweise bestritten. Und genau damit sind wir bei der schwierigen Frage, wie die Politik eigentlich reagieren müsste oder reagieren sollte, was übrigens dann in Zeiten der Regierungsbildung in Berlin noch etwas schwerer als sonst fällt. Auch heute immerhin wurde wieder heftig diskutiert über die Streitfrage 2G, ja oder nein oder vielleicht ab wann. Mit diesem Thema werden wir die Sendung heute Abend beginnen. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Die ICE-Messerattacke in Süddeutschland wird uns beschäftigen. Die EKD-Ratsversammlung tritt zusammen und sucht einen neuen Aufbruch. Auch dort wollen wir hinschauen. Und am Ende dann nochmal die Chip-Krise in Spanien. Diesmal legt erste Automobilwerke lahm. Das hat auch Fernwirkungen auf Deutschland. Ansonsten natürlich der Sport und alles, was dazugehört. Wir beginnen mit den Corona-Zahlen. Dort geht es vor allen Dingen um die Frage, wie muss und sollte denn die Politik reagieren? Die Debatte ist eröffnet, die Ampel berät neue Regeln, aber kann sie schon blinken, obwohl sie noch gar nicht installiert ist? Die Frage geht an Jürgen König.
Die Corona-Inzidenzwerte steigen kontinuierlich an und es mehren sich die Forderungen, die kostenlosen Corona-Tests wieder einzuführen. Das Ende der Kostenübernahme für die sogenannten Bürgertests habe nicht dazu geführt, Unwillige zu einer Impfung zu motivieren, sagte jetzt Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bund und Länder sollten den Mut aufbringen, diese Fehlentscheidung zu korrigieren, sagte Reinhardt. Die Neuregelung müsse jetzt schnell kommen, möglichst noch mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes Mitte November. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken forderte im Interview der Woche des Deutschlandfunks kostenlose Testmöglichkeiten für alle. Dies sei die Voraussetzung für ein systematisches 3G-Verfahren.
Insoweit war es, glaube ich, nicht richtig, dass man die Finanzierung der Testzentren beendet hat und sagt, derjenige, der sich nicht impfen lässt, der soll bezahlen gehen. Das ist, glaube ich, ein Fehlanreiz, weil eigentlich wollte man damit die Menschen zwingen, dass sie sich impfen lassen, um sich nicht mehr testen lassen zu müssen. Das ist aber ein Widerspruch in sich, denn tatsächlich auch der Geimpfte kann das Virus tragen und wird dann doch wieder getestet, weil Testen nicht identisch ist mit Impfen. Und deswegen ist der Druck über den Abbau der Testzentren auf die Impfquote, ist, glaube ich, jedenfalls bei uns in den neuen Bundesländern ins Leere gelaufen.
Mit Blick auf das geplante Ende der erklärten epidemischen Notlage von besonderer Tragweite am 25. November forderte Ramelow deutliche Verschärfungen des geltenden Bundesinfektionsschutzgesetzes.
Mir wäre es persönlich lieber gewesen, die Bundesnotlage wäre noch einmal verlängert worden, bis die neue Bundesregierung vereidigt ist. Die Ampelkollegen haben sich aber anders entschieden, haben uns das auch übermittelt. Das ist auch in Ordnung, wenn man das dann so klar ansagt. Dann brauchen wir keine Mutmaßungen anzustellen. Deswegen haben die Ministerpräsidenten einen Katalog aufgelegt, was jetzt im Bundesinfektionsschutzgesetz geschärft werden muss, damit die Landesverordnungen nicht ins Leere laufen.
Nötig sei, so Bodo Ramelow, ein Instrumentenkasten mit klaren Regelungen des Bundes, der es den Ländern wiederum ermögliche, ihre Anordnungen auch juristisch durchsetzen zu können. Etwa bei der Frage der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen.
Ich rede noch gar nicht von der Impfpflicht. Das diskutieren ja auch Menschen. In Altenheimen eine Impfpflicht vorzuschreiben, weil es bittere Erfahrungen in den letzten Tagen gegeben hat in mehreren Bundesländern. Da sage ich, wer heute von der Impfpflicht in Altenheim redet, aber die Testpflicht noch nicht mal bundesweit angeordnet hat, der tut uns keinen Gefallen.
Genau diese Testpflicht könnte bald eingeführt werden. Die Nachfolgeregelung der auslaufenden epidemischen Lage von nationaler Tragweite wird derzeit im Rahmen der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP erarbeitet. Wie Bild am Sonntag unter Berufung auf Verhandlerkreise berichtet, ist unter anderem eine tägliche Testpflicht für sämtliche Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen unabhängig vom Impfstatus vorgesehen. Die Corona-Prämie für Kliniken könnte wieder eingeführt werden. Um die Corona-Auffrischungsimpfungen bei Senioren zu beschleunigen, sollen Ärztinnen und Ärzte verpflichtet werden, ihre älteren Patienten über eine dritte Impfung zu informieren. Auf einen Lockdown für Ungeimpfte soll ebenso verzichtet werden wie auf eine bundesweite 2G-Regel, Was aber entsprechende Maßnahmen in den Ländern nicht ausschließt, die 2G-Regel gilt etwa ab morgen in ganz Sachsen. Das Maßnahmenpaket aus den Ampelverhandlungen soll am nächsten Donnerstag zum ersten Mal im Bundestag diskutiert werden.
Das war der Bericht von Jürgen König. Wir schauen nun auf die Messerattacke in Süddeutschland in einem ICE. Mehrere Menschen sind zum Teil schwer verletzt worden. Das steht fest, das wissen wir inzwischen. Allerdings werden heute das eine oder andere Detail über den Täter bekannt. Und damit gibt es weitere Fragen. Die Fragen versucht zu beantworten Tobias Krone.
Der 27 Jahre alte Syrer, der am Samstagmorgen in einem ICE drei Menschen schwer mit einem Messer verletzt hat, er ist zur Tatzeit offenbar nicht schuldfähig gewesen. Dies habe ein erfahrener psychiatrischer Gerichtssachverständiger festgestellt, der mit dem Tatverdächtigen nach der Festnahme sprach, so Gerhard Neuhof von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bei einer Pressekonferenz.
Der Sachverständige kommt nach seiner vorläufigen Begutachtung zum Ergebnis, dass der Beschuldigte aktuell unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, unter wahnhaften Vorstellungen.
Die Kriminaldirektorin Sabine Nagel betonte,
alle bisher durchgeführten Vernehmungen in hoher Anzahl und auch Durchsuchungen im Umfeld des Tatverdächtigen haben bislang keinen weiteren Hinweis auf islamistischen oder terroristischen Motivationshintergrund gegeben. Aber ich betone nochmal, wir sind noch nicht am Ende der Ermittlungen und es gibt natürlich auch noch Dinge, die auszuwerten sind.
Die Tat ereignet sich im ICE auf der Fahrt von Passau nach Hamburg. Am Samstagmorgen kurz vor 9 ist der Zug durch Ostbayern unterwegs auf der Strecke zwischen Regensburg und Nürnberg. An Bord gut 200 Mitreisende.
Nach aktuellem Ermittlungsstand begann der Angriff unvermittelt im Wagen 5. und wurde vom Tatverdächtigen im Wagen 4 fortgesetzt, wobei er offensichtlich wahllos seine Opfer angriff.
So Thomas Schöniger, Polizeivizepräsident des Bezirks Oberpfalz. Der 27-Jährige verletzte erst einen 26-Jährigen schwer am Kopf, dann einen 60-Jährigen an Kopf und Rumpf, schließlich im nächsten Waggon einen 39-Jährigen am Oberkörper. Dazu nutzt er als Tatwaffe mutmaßlich ein Klappmesser mit einer 8 cm langen Klinge. Alle Opfer stammen aus den Regionen Passau und Regensburg und wurden sofort in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Alle seien außer Lebensgefahr. So die Polizei. Der ICE habe nach dem Vorfall am Bahnhof Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gehalten. Dort hätten zwei Streifenteams der örtlichen Polizei den Zug betreten und den mutmaßlichen Täter mit gezückter Waffe gestellt. Dieser habe keinen Widerstand geleistet. Thomas Schöniger.
Der Beschuldigte hat sich unmittelbar vor der Festnahme wie folgt sinngemäß geäußert. Ich bin krank, ich brauche Hilfe.
In der Vernehmung habe er erklärt, er fühle sich seit einiger Zeit verfolgt und überwacht von der Polizei. Staatsanwalt Gerhard Neuhof.
Zur Tat selbst hat er angegeben, er habe sich vom ersten Opfer bedroht gefühlt. Er sei der Meinung gewesen, dieser Mann wolle ihn töten und habe ihn deshalb angegriffen. Die anderen Taten habe er wie im Traum begangen. Er hat die Taten also nicht abgestritten.
Die ErmittlerInnen gehen nicht davon aus, dass der Tatverdächtige seine Taten geplant habe. Der Syrer lebt seit 2014 in Deutschland und wohnte mit einer asylrechtlichen Aufenthaltsberechtigung in einer Wohnung in Passau. Er sei derzeit arbeitslos. Eine psychische Behandlung sei bisher nicht bekannt. Bisher sei er polizeilich nur einmal wegen eines kleineren Betrugsdelikts aufgefallen, so die Polizei. Wegen seiner psychischen Auffälligkeiten bei der Festnahme werde er nun in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht und nicht in einer Haftanstalt. Die Polizei dankte bei der Pressekonferenz den ErsthelferInnen. Ein im Zug mitreisendes Ärzte-Ehepaar habe erste Hilfe geleistet. Eine privat mitreisende Bundespolizistin habe bei der Festnahme geholfen.
Das war der Bericht von Tobias Krone. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Es wird zwar nicht ganz so viel über die evangelische Kirche und ihre Probleme diskutiert, wie das bei den Katholiken der Fall ist, aber das heißt eben nicht, dass es nicht auch kritische Fragen gibt. Und am Ende sind sie ähnlich wie bei der katholischen Kirche. Da geht es um Missbrauch und natürlich um die Frage, warum sinken die Mitgliederzahlen, und zwar auch ganz erheblich. Und das, obwohl bei der evangelischen Kirche manches doch anders, vermeintlich auch fortschrittlicher ist, als es bei den Katholiken der Fall ist. In diesem Zusammenhang und in diesem Umfeld trifft sich die EKD-Synode hybrid. Allerdings viele sind auch vor Ort in Bremen. Und zum Auftakt schildert uns Daniel Hoffmann, worum es gehen wird.
Die 13. Synode der evangelischen Kirche in Deutschland ist zu ihrem Auftakt in Bremen von der Corona-Pandemie ausgebremst worden. Eigentlich sollte sie vollständig in Präsenz stattfinden. Ein großer Teil der Teilnehmer war auch schon angereist. Aber die Erkrankung eines Synodalen machte der EKD einen Strich durch die Rechnung. Deswegen findet die Synode kurzerhand auf digitaler Ebene statt. Das berge besondere Herausforderungen, machte Präses Anna-Nicole Heinrich deutlich. Sie zeigte sich deshalb erleichtert, dass bereits die Rahmenbedingungen dafür geschaffen wurden.
Wir haben in den letzten beiden Synoden den rechtlichen Rahmen genau für diese Situation geliefert. Wir haben unsere Geschäftsordnung so umgestellt, wir haben Beschlüsse gefasst, dass es möglich ist, in einer Ausnahmesituation auf eine digitale Tagung umzustellen. Auch das Ratswahlgesetz wurde angepasst, dass eine digitale Wahl möglich ist.
Der scheidende EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, betonte angesichts der kurzfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie in seinem Ratsbericht noch einmal die schwieriger werdende Lage an den Kliniken und verknüpfte das mit einem Impfaufruf an alle Ungeimpften.
Für das Ziel, dass so viele Menschen wie möglich sich impfen lassen, plädiere ich allerdings mit großem Nachdruck. An alle, die jetzt noch zögern, geben Sie sich einen Ruck. Denn die erdrückende Mehrheit der Schwererkrankten sind Ungeimpfte.
Bedford-Strohm machte aber auch klar, dass niemand verunglimpft oder attackiert werden sollte, der sich bislang noch nicht habe impfen lassen. Gleichzeitig versprach er den Gläubigen, dass es in diesem Jahr trotz Corona wieder Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen geben soll. Alle, die einen Gottesdienst am Heiligen Abend wünschten, bekämen ihn auch, betonte Bedford-Strohm. Unter welchen formalen Bedingungen die Protestanten Weihnachtsgottesdienste abhalten können, ließ der Ratsvorsitzende aber offen. Das sei Sache der Landeskirchen und müsse im Einklang mit den vor Ort geltenden Corona-Vorgaben geregelt werden.
Meine Vermutung geht dahin, dass wir unterschiedliche Formate haben werden, die sich mischen, dass es 3G gibt, aber eben vielleicht auch 2G. Jedenfalls kann sich jeder darauf verlassen, dass niemand ohne Weihnachtsgottesdienst gelassen wird, der einen Weihnachtsgottesdienst haben möchte.
Ein weiteres zentrales Thema wird morgen die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche sein. Bedford-Strohm äußerte sich unzufrieden mit den bisherigen Ergebnissen.
Wir sind manchen Schritt vorangekommen. Aber dennoch muss ich an dieser Stelle auch selbstkritisch sagen, wir sind noch nicht so weit gekommen, wie wir wollten.
Ähnlich äußerte sich auch die Präses der EKD-Synode Heinrich. Sie warnte aber gleichzeitig vor übereilten Schritten. Die Aufarbeitung erfordere Geduld.
Schnelligkeit ist, glaube ich, nicht immer das, was die besten Resultate bringt. Somit muss ich ganz klar sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Wir hätten mehr erreichen müssen. Aber ich würde nicht sagen, dass wir nur, weil wir schneller gehandelt hätten, ein besseres Resultat zum jetzigen Zeitpunkt hätten.
Heinrich rief dazu auf, trotz der Probleme an der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalttaten in der evangelischen Kirche festzuhalten. Das Thema wird morgen breiten Raum im EKD-Plenum einnehmen. Mitglieder des im vergangenen Mai von der EKD ausgesetzten Betroffenenbeirates hatten der evangelischen Kirche heute schwere Vorwürfe gemacht. Sie bezeichneten die bisherige Aufklärungsarbeit als mangelhaft und bezeichneten die Auswertung der Fälle als stümperhaft. Deutliche Kritik gab es dabei auch am aktuellen Sprecher des Beauftragtenrates der EKD, Bischof Christoph Mainz. Er sei für das Amt offenbar ungeeignet.
Soweit der Bericht von Daniel Hoffmann. Wir schauen nach Nicaragua. Dort wird gewählt. Und wie man Wahlen gewinnen kann, zeigt uns gerade Daniel Ortega. Das ist der Präsident, der aktuelle. Denn alle ernsthaften Gegenkandidaten wurden schon vor seiner Wahl hinter Gitter gebracht. Und den Ruf des Autokraten hat sich Ortega allerdings schon sehr, sehr lange erworben. Warum er die Wahlen gewinnen wird, Anne Dämmer zeigt es uns.
Zum Interview trifft Carlos Fernando Chamorro Journalisten in einem Wohnkomplex am Rande von San José, der Hauptstadt des Nachbarlandes Costa Rica. Nicaragua hat der Chefredakteur des Investigativportals El Confidencial im letzten Juni verlassen. Sein Haus und die Redaktionsräume in Managua wurden stundenlang von der Polizei durchsucht. Es ist bereits das zweite Mal. Anfang 2019 hatte der Sohn der früheren Präsidentin Violeta Chamorro bereits das Land verlassen. Über die Wahlen in Nicaragua wird er nun remote aus dem Exil in Costa Rica berichten. Wie er und sein Team vor Ort arbeiten, darüber will er nicht sprechen. Die Namen seiner Reporter, aber auch die seiner Interviewpartner in seiner Heimat, muss er schützen. Die Arbeit werde immer schwieriger.
Yo ya no tengo fuentes en Nicaragua. Ich habe keine Quellen mehr, keine Interviewpartner, die ihre Meinung offen äußern wollen. Ich muss ihre Identität schützen, weil sie festgenommen werden könnten, wenn sie ihre Meinung offen kundtun oder weil sie eine Information gegeben haben. Wer Kritik übt, läuft Gefahr, verhaftet zu werden. Rund 40 Oppositionelle, Journalisten, Unternehmer, Politiker wurden im Vorfeld der Wahlen festgenommen. Darunter 7 führende Oppositionspolitiker, Anwärter auf das Präsidentenamt. Auch die unmittelbare Familie des Konfidenzial-Chefredakteurs ist betroffen. Seine Schwester galt als aussichtsreichste Kandidatin. Jetzt steht Cristiana Chamorro unter Hausarrest. Ihr wird Geldwäsche vorgeworfen. Sein Cousin Sebastian Chamorro sitzt im Gefängnis El Chipote.
Está mi primo hermano Juan Sebastián Chamorro, que también es candidato presidencial, que está en El Chipote.
Er ist ebenfalls als Präsidentschaftskandidat angetreten. Auch mein Bruder Joaquín Chamorro ist im Gefängnis und ein weiterer Cousin, Juan Lorenzo Olmán. Er war der Geschäftsführer der Zeitung La Prensa. Auch seine Redaktionsräume wurden durchsucht. Diejenigen, die im Gefängnis sind, sitzen in Isolationshaft. In 4 bis 5 Monaten hatten sie nur 2-mal Besuch von ihren Familienangehörigen. 100.000 Menschen haben mittlerweile das Land verlassen. Die Mehrheit lebt im Exil in Costa Rica. Auch Susana Lopez hat sich im Juni entschieden, ins Nachbarland zu flüchten, als um sie herum im letzten Juni Menschen verhaftet wurden. Ihr Sohn, Gerald Vázquez, ist bei den Studentenprotesten 2018 ums Leben gekommen. Danach hat sie sich selbst der Protestbewegung angeschlossen, der Vereinigung der Mütter, der Asociación Madres de Abril. Sie fordern Gerechtigkeit für das, was ihren Kindern widerfahren ist. Die Studenten wollten einen Wechsel. Wir machen damit weiter. Auch von hier aus. Die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Sie müssen dafür bezahlen. Irgendwann wird es Gerechtigkeit geben. Das hofft sie zumindest. Derzeit sieht es jedoch nicht nach einem Wechsel aus. Auch wenn laut der jüngsten Umfrage von Gallup nur 19% der Befragten für den amtierenden Präsidenten Daniel Ortega stimmen und 65% für einen der 7 inhaftierten Kandidaten stimmen würden. Der Gewinner der Wahlen steht auch schon vor der Eröffnung der Wahllokale fest, sagt der Chefredakteur von El Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. Der Wahlrat wird Daniel Ortega am Ende eine Wahlbeteiligung von um die 70% bestätigen. Die einen werden die Wahlen boykottieren und zu Hause bleiben. Andere werden wählen gehen. Wieder andere müssen sogar wählen gehen, weil sie ansonsten ihren Job verlieren würden. Die Frage ist am Ende auch nicht, wie viele Menschen wählen gehen. Das werden wir nie wissen. Denn der Wahlrat ist keine Institution, der man vertrauen kann, die autonom ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Opposition sich im Gefängnis befindet.
Warum der aktuelle Präsident die Wahlen gewinnen wird, obwohl er sie nicht gewonnen hat, hat uns gerade Anne Demmer erklärt. Wir schauen in den Irak. Die politische Krise eskaliert immer weiter. Das stark vom Öl abhängige Land hatte Massenproteste gegen die politische Führung. Die schlechte Wirtschaftslage treibt die Menschen auf die Straße. Dann gab es Parlamentswahlen. Die haben zwar ein vorläufiges Ergebnis gegeben, aber eben nur ein vorläufiges, und das auch verschärft die Spannungen weiter. Jetzt hat es einen Drohnenangriff auf den irakischen Regierungschef gegeben. Was dort passiert ist, schildert uns Udo Schmidt.
Videos aus der irakischen Hauptstadt Bagdad, aus der grünen Zone, dem sicheren Bereich der Stadt, zeigen leere Straßen, Panzerwagen des Militärs in jeder Straßenecke, schwarz gekleidete Soldaten am Straßenrand. Bagdad ist im Alarmzustand seit dem Drohnenangriff heute in der Nacht. Eine mit Sprengstoff beladene Drohne habe die Residenz von Premier Mustafa al-Qassemi angegriffen, teilte die irakische Regierung mit. 2 weitere Drohnen konnten demnach abgefangen werden. Der Premier sei unverletzt geblieben. Arabische TV-Sender zeigen ein Video, auf dem die Beschädigungen am Amtssitz al-Qassemis zu sehen sind. Mehrere Leibwächter des Premiers sollen bei dem Angriff verletzt worden sein. Al-Qassemi erklärt dem saudischen TV-Sender Al-Haras, es gehe ihm gut. Ich und alle, die mit mir sind, sind sicher und in guter Verfassung. Unsere Sicherheitskräfte und das Militär arbeiten daran, den Irak zu stabilisieren und zu schützen. Feige Drohnenangriffe helfen nicht, unsere Heimat aufzubauen und unsere Zukunft zu sichern. Ich lade alle ein, am Zukunftsdialog teilzunehmen. Lang lebe der Irak. Wer hinter dem Drohnenangriff steckt, ist bisher unklar. Niemand hat sich zu dem Angriff bekannt. Seit der Parlamentswahl im Irak vor 4 Wochen kommt es jedoch in Bagdad immer wieder zu Protesten und schweren Zusammenstößen. Erst am Freitag waren dabei mehr als 100 Menschen verletzt worden. Die bei der Wahl unterlegenen pro-iranischen Politiker und ihre Anhänger hatten 2/3 der Parlamentssitze verloren, wollen die Niederlage jedoch nicht anerkennen. Der Wahlsieger, der Schiit Muqtada al-Sadr, bezeichnete die Tat auf Twitter als Angriff auf das gesamte Land. Najib al-Kassab, irakischer Politikexperte mit Sitz in Bagdad. Es sind gegenseitige Beschuldigungen, es gibt Misstrauen auf allen Seiten. Aber es sieht so aus, als wenn das Ansehen des Premierministers nach diesem Angriff zunimmt. Anhand der Flugbahn der Drohnen, so der Analyst, müsste sich feststellen lassen, woher und von wem sie gekommen seien.
Die schwierige Lage im Irak, das war ein Bericht von Udo Schmidt. Der weltweite Chipmangel hat die Automobilindustrie voll im Griff. Immer wieder müssen die Fertigungsbänder gestoppt werden, denn ohne die Halbleiter kann die Produktion nicht vorangehen. Ganz besonders betroffen ist übrigens die Automobilbranche in Spanien. Und Spanien, das wissen wir, ist der 2. Automobilproduzent in der Europäischen Union. Wenn dort die Bänder stilllegen und stillstehen, kann das eben auch die Kunden in Deutschland betreffen. Ein Bericht von Nicolas Busch-Schlüter.
Im vergangenen Juni standen viele Bänder in spanischen Autowerken still. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Vorher hatten schon einmal fehlende Kupferkabel zu Produktionsausfällen in einigen Fabriken geführt. Jetzt schlug aber auch der weltweite Mangel an Halbleitern voll auf die Iberische Halbinsel durch. Sofort schwärmten spanische Fernsehreporter zu den verwaisten Produktionsstätten aus. Zum Beispiel zur Mercedes-Benz-Fabrik im baskischen Vitoria.
Sí, es el caso de esta factoría de Mercedes-Benz Vitoria que ha parado toda la semana de lunes a viernes un paro que afecta a 4.500 trabajadores.
Eine Woche lang hatten die 4.500 Mercedes-Mitarbeiter in Vitoria unfreiwillig frei. Ein ähnliches Bild an den Standorten von SEAT in Martorell bei Barcelona, von der Opel-Mutter Stellantis in Vigo und von Renault in Valladolid. Überall gähnende Leere. Und bei den Schließungen im Juni ist es nicht geblieben. Immer wieder wurden seitdem Produktionen zeitweilig unterbrochen, weil Lieferungen von Computerchips kurzfristig ausfielen. Das hat inzwischen auch Auswirkungen auf die Absatzzahlen. Im September allein sank die Fertigung von Autos in Spanien um knapp 1/3 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Es wurden rund 180.000 Autos fertiggestellt. Die Lage ist ähnlich wie in Deutschland, wo im gleichen Zeitraum knapp 210.000 Exemplare produziert wurden, 25% weniger Autos als zuvor. In Spanien müssten Autokäufer zurzeit länger auf ihren neuen Wagen warten als gewohnt, erzählt Noemi Navas vom Verband der spanischen Automobilhersteller. Wie lang genau, sei schwierig zu sagen. Spanische Medien berichten jedoch von Wartezeiten für Neuwagen von bis zu 1 Jahr. Deshalb stiegen viele Kunden auf Gebrauchtwagen um, was wiederum schlecht für die Umwelt und die Verkehrssicherheit sei. Dass der Chipmangel auch zu Arbeitsplatzverlusten im Automobilsektor führe, davon wisse sie nichts, beteuert die Verbandssprecherin. Jordi Carmona, Automobilexperte von der Gewerkschaft UGT, hat da ganz andere Informationen.
In algunos casos ya está afectando con despidos.
In einigen Fällen gibt es schon Entlassungen und einige Zuliefererfirmen haben schon ganz zugemacht, weil sie einfach nicht die nötigen finanziellen Rücklagen haben. Die spanische Statistikbehörde spricht schon jetzt von knapp 20.000 verlorenen Jobs im Automobilsektor. Die Befürchtung, sollte sich die Chipkrise fortsetzen, könnte das deutliche Auswirkungen auch auf die spanische Gesamtwirtschaft haben. Denn jeder 10. spanische Beschäftigte arbeitet in der Automobilbranche. Rund 2 Millionen Menschen, wenn man Kfz-Betriebe und Autohäuser mitzählt. Die spanische Autoindustrie trägt 11% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Der Automobilverband versucht zwar Optimismus zu verbreiten, geht aber davon aus, dass sich die Autoproduktion nicht vor 2023 auf Vorkrisenniveau erholt.
Das war der Bericht aus Spanien, das war Nicolas Busch-Schlüter. Jetzt habe ich Besuch bekommen, bei mir im Studio ist der Kollege Matthias Friebe, der hat den Sport unter anderem Hertha, Schlacke, über all das wollen wir reden.
Die 1:5 Niederlage gegen Bayern München vor 3 Wochen ist ein spürbarer Knacks für Bayer Leverkusen. Seitdem gelang in der Liga kein Sieg mehr, im Pokal das Aus gegen Karlsruhe. Heute bei Hertha BSC gelang spät wenigstens noch der 1:1 Ausgleich. Guido Ringel.
Ein Remis, ein 1:1. Hertha lag vorn gegen Leverkusen dank des Jovetic-Treffers in der 43. Minute. Keine Abseitsposition, Videoassistent sagte alles okay. Zur Pause die 1:0-Führung für die Herthaner, die im zweiten Durchgang nicht unbedingt mehr vom Spiel hatten, aber Leverkusen eigentlich harmlos. Und die Kontersituationen waren da für die blau-weißen Berliner. Daraus machten sie zu wenig und kassierten dann in der 90. Minute doch noch den Ausgleichstreffer. Nach einem scharf hereingegebenen Freistoß von dem hierbei tröpfelte der Ball allen vor den Füßen herum. Andrich war da, schob ein. Am Ende die Punkteteilung 1:1 in Berlin.
Aktuell spielen der 1. FC Köln und Union Berlin. Nach Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte steht es 1:2. Wir schauen noch in die zweite Liga. Dort setzte sich die Negativserie von Schalke 04 heute fort. Jan Wochner über die Heimniederlage gegen Darmstadt.
Das 2:4 gegen Darmstadt war die dritte Pflichtspielniederlage in Serie. Trainer Dimitrios Gramotzis steht in der Kritik, bekommt von der sportlichen Führung der Schalke aber nach wie vor Rückendeckung, trotz der schwachen Leistung auch gegen Darmstadt. Selbst die frühe Führung nach Darmstädter Eigentor gab Schalke wenig Auftrieb. Darmstadt spielte strukturierter, drehte die Partie noch vor der Pause und hatte in Doppeltorschütze Philipp Tietz den Matchwinner in seinen Reihen. In der Tabelle ist Darmstadt durch den Sieg sogar an Schalke auf Rang 4 vorbeigezogen. Für die Hessen war es der 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen.
Außerdem bezwang heute Erzgebirge Aue Heidenheim mit 2:0. Die Tage des Reitens sind gezählt im modernen Fünfkampf. Nach dem Skandal bei den Sommerspielen von Tokio soll Reiten ersetzt werden. Was aber folgt, das steht noch nicht fest. Im Interview mit der ARD Sportschau sagte Weltverbandspräsident Klaus Schormann aber, Radsport, wie zunächst gemeldet, werde es nicht.
Es muss etwas sein, was dynamisch in die anderen Disziplinen hineinpasst. Und da ist jetzt für alle Stakeholder für die nächsten Monate ein Brainstorming. Und dann müssen wir 2022 das ausprobieren, das ein oder andere, damit wir auf dem Kongress in Antigua Ende November 2022 den Beschluss fassen können, das und das gilt ab 2023 schon mit in Vorbereitung der jungen Athleten, die sich Richtung 28 vorbereiten wollen.
Wir schauen noch zum Basketball. Ungewohnt für Alba Berlin, dass eine Partie gegen Weißenfels ein Mittelfeldduell ist für sie. Aber nach dem schwachen Saisonstart steht Alba nur auf Rang 11. Heute immerhin ein souveräner 92:72 Heimsieg. Christian Riedl.
Nur im ersten Viertel schwächelten die Berliner zeitweise etwas, ließen die Gäste auch kurzzeitig in Führung gehen. Dann aber war das Team hellwach und führte zur Pause bereits mit 49:39. Danach ließen die Berliner die Gäste auch nicht mehr herankommen und profitierten davon, dass alle Verletzten wieder fit sind und Trainer Israel Gonzalez regelmäßig wechseln konnte, um die Belastung für seine Spieler zu dosieren. Beste Werfer bei Alba waren Eriksson und Sigma mit jeweils 19 Zählern. Beim MBC trafen Gaberts mit 16 und Rebic mit 15 Punkten am besten.
Gleich 2 Handball-Länderspiele stehen heute auf dem Programm am sogenannten Tag des Handballs. Aktuell spielt die Nationalmannschaft der Frauen gegen Russland. Daniel Neuhaus dazu mir zugeschaltet. Wie schlägt sich denn das deutsche Team?
Boah, richtig gut, finde ich. 16:18. Wir sind so 6 Minuten drin in der zweiten Halbzeit. Das einzige Problem, auch jetzt wieder zu sehen bei den Deutschen, das Wurfglück oder eher Wurfpech. Viele Fahrkarten, klare Würfe, die dann eben doch nicht reingehen. Vorhin schon ein Lattentreffer und jetzt auch nur eine Fahrkarte von Alina Greisels, die das nicht so richtig gut macht bei der Chancenverwertung. Und deshalb könnte es hier eigentlich schon besser stehen. Jetzt kommen die Russen im Tempo-Gegenstoß, steht 19:16. Aber die Russen sind halt auch Weltklasse. Deshalb gute Leistung der deutschen Frauen.
Vorher am Nachmittag haben ja schon die Männer verloren gegen Portugal, 30:32. Das ist der nächste Dämpfer für die Mannschaft, kann man das so sagen? Wie ist der denn zu erklären?
Nee, ist kein Dämpfer, würde ich nicht so sagen. Sieht auch der Bundestrainer nicht, Alfred Gislason, im Gespräch mit uns nach dem Spiel. Klar war der nicht ganz zufrieden, weil es dafür einfach viel zu viele Fehler und Abstimmungsprobleme gab. Aber er erklärt das eben auch damit, dass diese Mannschaft ja so noch nicht zusammengespielt hat. Da fehlen viele etablierte Kräfte. 7 Debütanten kamen in dieser Woche bei 2 Länderspielen zum Einsatz, auch heute beim 30:32 gegen Portugal. Und deshalb lässt er da so ein bisschen milde walten. Im Gegenteil hat er gesagt, ich habe ganz wertvolle Erkenntnisse gesammelt mit Blick auf die Europameisterschaft im Januar. Da könnten wir dann den ein oder anderen wiedersehen von diesen jungen Spielern. Und der Bundestrainer will jetzt einen Mix finden, mit den Etablierten zusammen eine schlagkräftige Mannschaft hinbekommen, die dann bei der Europameisterschaft endlich mal wieder ein überzeugendes Turnier spielt. Das hatten wir ja lange nicht mehr.
Und im Hintergrund ist offenbar wieder ein Tor für die deutsche Frauenmannschaft 17, 19, genau. Gefallen. Wir hören uns dann in ungefähr einer halben Stunde wieder hier in Sport am Sonntag. Danke an Daniel Neuhaus. In Sport am Sonntag gucken wir dann auch noch auf die Koalitionsgespräche und welche Erwartungen die Athletinnen und Athleten aus Deutschland an sie richten, was die Zukunft des deutschen Spitzensports angeht. Und wir sprechen mit Roland Eitel, langjähriger Berater von Jürgen Klinsmann und Joachim Löw, denn der wird am Donnerstag nämlich offiziell verabschiedet als ehemaliger Bundestrainer beim WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Liechtenstein.
Danke, das war der Kollege Matthias Friebe. Den hören Sie gleich wieder. Mich hören Sie nicht mehr. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis demnächst und tschüss.